Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mehr als nur Laufen. Heute sind wir hier zu viert am Tisch mal wieder, aber mit zwei neuen Gesichtern. Im Kraftraum einerseits links neben mir Leona Rieck, manchmal auch Leonie genannt.
Leo? Mann, hör mal auf, hallo.
Hallo, hallo. Und noch zwei Damen hier am Tisch, und zwar einmal Franziska, sie ist Ärztin an der Sportmedizin der Charité, und Carina, Ernährungstherapeutin, ebenfalls an der Sportmedizin der Charité. Franziska, einmal ganz kurz vorgestellt, damit die Leute hier verstehen, warum ihr hier sitzt und was du eigentlich machst den ganzen Tag.
Ja, genau. Ich bin seit über 4 Jahren jetzt Ärztin in der Abteilung für Sportmedizin der Charité. Und vor so circa 2,5 Jahren hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit einem ganz tollen Team, wo ein Teil hier auch neben mir sitzt, Carina, eine sportgynäkologische Sprechstunde an der Charité aufzubauen. Also ein spezifisches Angebot für Athletinnen mit eigentlich allen frauenspezifischen, frauenzentrierten Themen.
Das heißt, wenn ich mir deinen Alltag vorstellen kann, wie sieht der aus, dass du ganz viele Sprechstunden durchführst und Leute mit entsprechenden Herausforderungen zu dir kommen oder gerade Frauen?
Genau, also wir haben in der sportmedizinischen Ambulanz verschiedene Schwerpunkte. Also wir betreuen zum einen Leistungssportlerinnen, haben aber auch das Angebot für ambitionierte Freizeitsportlerinnen oder vielleicht auch Athletinnen, Athleten oder Personen, die noch nie mit Sport in Berührung gekommen sind und einsteigen wollen, verschiedene Untersuchungen zu machen. Da geht es um Leistungsdiagnostik, aber auch um kardiologische Untersuchungen vor dem Sportstart. Und mein besonderer Bereich in dieser Ambulanz ist diese sportgynäkologische Sprechstunde, die wir 3-mal in der Woche anbieten. Also ein sehr begrenzter Terminslot oder sehr begrenzte Termine, die wir da vergeben können, wo es dann vor allem um Beratung zu allen frauenzentrierten Themen geht.
Das heißt, du konzentrierst dich auf den medizinischen Part, und kann ich mir das so vorstellen, dass deswegen auch hier Carina am Tisch sitzt, dass auch der ernährungstechnische Part abgedeckt wird. Carina, ganz kurze Vorstellung zu dir in diesem Kontext oder auch gerne auch ein bisschen darüber hinaus.
Ja, ich bin Ernährungstherapeutin. Mein Grundberuf ist Diätassistentin und habe dann quasi mich so ein bisschen auf den Sport spezialisiert mit Weiterbildung und viel natürlich auch in dem Bereich gemacht. Und habe sehr lange mit Kindern, Jugendlichen gearbeitet in der Ambulanz an der Charité im Virchow. Auch eher im Adipositas-Bereich oder mit chronisch erkrankten Kindern mit Diabetes gearbeitet. Habe davor aber auch mit Erwachsenen gearbeitet. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Altersstufen durch. Und bin dann irgendwann tatsächlich in der Sportmedizin gelandet, weil mich das schon immer natürlich sehr interessiert hat, weil ich selber sehr viel Sport und sehr gerne Sport mache, und habe mich dann quasi da ein bisschen schlau gemacht, weil es schon nochmal ein bisschen abweicht von der allgemeinen Bevölkerung. Also es ist schon ein spezielles Thema, und dementsprechend braucht es natürlich viel, viel mehr als das ist die gesunde Ernährung, sondern man muss natürlich schon ein bisschen tiefer auch rein in das Training und so weiter. Und dann habe ich auch noch eine Weiterbildung gemacht zu Sport- und Fitnesstrainerin, und schlussendlich habe ich es abgerundet mit einem neurozentrierten Training. Das heißt, ich bin Neuroathletiktrainerin und versuche das alles wirklich reinzubauen, so gut es geht. Bin dann auch so ein bisschen am Experimentieren, gerade so was neurozentriertes Training angeht, weil das meiner Meinung nach noch sehr viel Potenzial hat und auch, glaube ich, das gut auch mit Ernährung und Ernährungsthemen zusammenpasst.
Wir haben heute ein bisschen debattiert oder direkt gefachsimpelt oder versucht nachzuvollziehen, was Neuroathletiktraining ist. Also direkt wurden die Daumen ausgestreckt vor dem Auge und ein bisschen hin und her bewegt. Wie kann ich mir dieses Training vorstellen, und wie sind da die Überschneidungspunkte eigentlich zur Ernährung? Also wo kam sozusagen das Interesse für beide Themen bei dir her?
Also grundsätzlich muss man sagen, das Gehirn steuert alles. Also es steuert deinen kompletten Stoffwechsel, deine Gedanken. Auch der Muskel wird durch das Nervensystem gesteuert, nicht der Muskel macht das alleine. Also dementsprechend ist das einfach die Zentrale. Und Dementsprechend ist es ja auch nur logisch, dass man mit dem Nervensystem arbeitet, was eben so viel Einfluss hat. Sei es auch für Regeneration, für Verdauung, für aber auch eben Muskelansteuern und so weiter. Und im Grunde konzentriert sich das neurozentrierte Training auf Afferenzen und Efferenzen. Ich erkläre es ganz kurz. Afferenzen sind die Informationen, die zum Gehirn hochgehen, und dann gibt es natürlich den Output, das sind die Efferenzen, was dann eben rauskommt. Und je besser der Input ist, kann natürlich auch umso besserer Output rauskommen. Das ist vielleicht ganz kurz erklärt, was neurozentriertes Training ist.
Okay, das ist schon mal spannend. Da gehen wir hoffentlich später noch mal ein bisschen mehr rein. Darf ich mir das so vorstellen, dass ihr euch beide auch in der Sportmedizin dann kennengelernt habt, als Carina, ja, du dann dort gelandet bist?
Genau, wir haben das Glück gehabt, im gleichen Büro zu sitzen. Das heißt, wir haben uns von Anfang an sehr viel ausgetauscht. Und die Sprechstunde ist auch tatsächlich so entstanden, dass wir den Bedarf einfach immer mehr gesehen haben. Also dass wir wirklich in den normalen Routineuntersuchungen, von denen ich schon gesprochen habe, gesehen haben, es kommen ganz viele Athletinnen mit Zyklusstörungen. Wo kommen die eigentlich her? Die kommen ja dann doch meistens aus einem Ungleichgewicht aus, Energiezufuhr, Regeneration und Trainingspensum. Und da diese Zusammenhänge, also unter dem relativen Energiedefizit, schon sehr gut untersucht sind und aber in der Praxis relativ wenig Anlaufspunkte beziehungsweise medizinische Abklärungen in die Richtung bisher gelaufen sind, hat sich diese Sprechstunde in einem ganz großen interdisziplinären Team an unserer in unserer Abteilung etabliert. Und da bin ich sehr dankbar dafür, also zusammen mit auch der Endokrinologie, der Gynäkologie und der Psychologie zusammen wirklich so eine interdisziplinäre Sprechstunde aufgebaut zu haben, wo ja für diese Themen einfach ein Anlaufpunkt geschaffen wurde.
Und ich muss kurz einhaken, weil ich auch sehr dankbar bin, dass ich so einen heiß begehrten Slot bekommen habe in dieser Sprechstunde und all diese Themen ja als ambitionierte Hobbysportlerin, nenne ich mich jetzt mal, durchlaufen durfte. Und ja auch nur, weil ich den Anknüpfungspunkt zu Andreas hatte, also unserem Physio-Experten, der mir mitgeteilt hat, dass es dieses Team gibt in der Charité, die genau sich auf solche Fälle irgendwie beziehen. Und so bin ich ja quasi dort reingerutscht und hatte ja mit euch den Kontakt und habe ja ernährungstechnisch und sportgynäkologisch, Endokrinologie und alles durchlaufen bei euch. Und wir haben ja auch gemerkt, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, dass diese ganzen Themen einfach in den letzten Jahren so immens aufgeploppt sind in einer Häufigkeit, wo auch Andreas gesagt hat, das ist zu viel mittlerweile und wir uns als Community auch jetzt mittlerweile mehr damit befassen wollen, wie können wir dem so ein bisschen entgegenwirken. Und ich glaube, da ist Aufklärung der erste richtige Weg. Deswegen sind wir auch froh, oder ich bin auch ganz besonders froh, dass wir euch hier haben, damit wir einfach nochmal mehr Leute damit irgendwie erreichen können.
Genau, und so kommt natürlich auch, das heißt natürlich, so kommt auch der Kontakt zustande, dass wir heute hier zu viert sitzen. Noch einmal zurück zur Sportmedizin. Kann ich mir das so vorstellen, dass Fälle sich wiederholen und dann sich verschiedene Abteilungen zusammensetzen und sagen, hier sollten wir uns zusammentun und sozusagen eine extra Sprechstunde aufbauen und ja ganze Prozesse schaffen, um hier entgegenzuwirken?
Genau, also die Themen, die uns so beschäftigen, sind, also weil unsere Sprechstunde das von der gynäkologischen Seite her aufrollt, das heißt, es geht um Beschwerden wie Schmerzen während der Menstruation, die das Training beeinträchtigen oder Zyklusunregelmäßigkeiten bis hin dann wirklich zum Ausbleiben der Menstruation. Und Hauptvorstellungsgrund in der Sprechstunde sind tatsächlich Zyklusstörungen durch ein relatives Energiedefizit und da konzentriert sich die Sprechstunde sozusagen drauf. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass unsere Sprechstunde zwar den Frauenfokus hat, weil wir über die gynäkologischen Beschwerden in das Thema einsteigen, aber dass das relative Energiedefizit ja nichts Frauenspezifisches ist, sondern genauso gut Männer betrifft, aber dass wir Frauen dadurch, dass wir den Zyklus als Marker nutzen können und Zyklusunregelmäßigkeiten als Alarmsignal vielleicht früher identifizieren oder da das relative Energiedefizit vielleicht mehr auffällt, was wir dann interdisziplinär uns angucken, also auch mit den Endokrinologen, mit Hormonbestimmungen, mit den Gynäkologinnen, wenn nötig, und dann in Fallkonferenzen das an so einem Tisch wie hier eigentlich dann diskutieren, jeden einzelnen Fall.
Ganz kurz, relatives Energiedefizit, das ist Red S, also relatives Energiedefizit im Sport, ja? Also, okay, das war nämlich bei uns schon mal Thema, für mich ganz neu, auch die letzten Wochen gewesen. Und ich will nur einmal kurz den Connect schaffen, dadurch, dass Red S bei uns schon mal genannt wurde und dass jeder weiß, dass das quasi das übergreifende Thema aktuell ist.
Ja, ich glaube, das relative Energiedefizit kann sich ja mit so vielen verschiedenen Symptomen zeigen, sodass ich das auch ganz wichtig finde, dass alle davon schon mal gehört haben. Also eben auch so gynäkologische Beschwerden wie Schmerzen während der Menstruation können auch durch ein relatives Energiedefizit mitbedingt oder beeinflusst sein. Deswegen bei uns der Frauenfokus. Aber die Symptome reichen ja weitaus. Reichen ja über Infektanfälligkeit, mit denen sich Athletinnen vorstellen, Verletzungen, Stressfrakturen, also Ermüdungsbrüche, unspezifische Magen-Darm-Beschwerden. Also es gibt wirklich so einen ganz großen Symptombereich, der eben auch in der Medizin fächerübergreifend ist. Und deswegen braucht es eben auch so eine interdisziplinäre Abklärung, wie wir sie bei uns Gott sei Dank haben.
Ich muss dazu sagen, ich bin auch so richtig ernsthaft das erste Mal damit in Berührung gekommen, als ich mich aufgrund meines Ermüdungsbruchs mit dem Thema befasst habe. Und dann weiß ich noch, Carina, saß ich bei dir in der Sprechstunde und du hast mir dann so ein Diagramm gezeigt, mehr oder weniger, oder eine Grafik, die aufzeigt, was alles mit Red S einhergeht. Und ich weiß noch, wie ich da saß und auch gefragt habe, ob ich ein Foto von machen darf, weil ich mir das auch nochmal angeschaut habe, was da alles ja eine Rolle spielt. Also wirklich von Infektanfälligkeiten, Ermüdungsbrüchen, Schlafstörungen, Inkontinenz, ich weiß nicht, was noch alles auf diesem Diagramm war und war so, wow, das ist echt viel. Und ein Ermüdungsbruch ist nicht das einzig alleinige, was da reinspielt, sage ich mal. Also da sind mehrere Faktoren.
Ja, aber es ist auch eigentlich nur logisch. Also ich spreche nochmal das Nervensystem an. Auch hier, ne, der Körper muss versorgt werden. Alles, was im Körper läuft, ist ein Stoffwechsel oder hat einen Stoffwechsel, was eben wirklich, also alles muss mit Vitaminen, Mineralstoffen versorgt werden. Da gibt es ja keinen Stoffwechsel, wo das nicht drin ist. Das heißt, dann ist klar, wenn Energiedefizit oder Nährstoffmangel, Vitaminmangel da ist, dann bestimmte Stoffwechselprozesse nicht arbeiten können. Ne? Das kann ein Knochenstoffwechsel sein, weil irgendwas fehlt. Oder natürlich sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Also Ernährung ist natürlich aber ein großer Player, weil die Wichtigkeit für deinen Körper ist schon sehr groß. Und das wäre tatsächlich, Atmung ist einer der wichtigsten Sachen. Das geht relativ schnell, wenn ich nicht atmen kann. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich eben verhungere, ja, dann ist es, glaube ich, dann die Wichtigkeit von Essen da schon dargestellt.
Und ich glaube, es wird einfach im Sport von vielen Athletinnen massiv unterschätzt, wie viel Energiebedarf eigentlich das erhöhte Sportpensum wirklich bedingt. Also wie viel man wirklich essen muss, wenn man viel Sport macht.
Kann ich das reduzieren auf wirklich Kilokalorien? Also sozusagen die Mikronährstoffe, die ausklammern und sagen, ich habe jetzt, ne, wir haben ja alle mittlerweile Tracker, egal auf welche Art und Weise, und dann sagt man, ich habe jetzt 10 Kilometer bin ich gelaufen, das sind bei meinem Körpergewicht ungefähr so 760 Kilokalorien, jetzt gehe ich in den Burgerladen nebenan, hau mir eine Pommes rein mit Mayo und gönn mir nochmal so ein mit Vegan Patty, weil ich ja Vegetarier bin, nochmal einen Burger in Windeseile rein und damit ist es dann getan. Ich nehme an, die Antwort ist nein, aber ich bin auf die fachliche Antwort gespannt.
Ja, genau. Also so leicht ist es dann doch nicht. Also man kann sich nicht mit einem Eimer Eis da hinsetzen und sagen, cool, die Kalorien kriege ich rein. Natürlich braucht der Körper bestimmte Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Und tatsächlich ist es nicht unwichtig. Also ich habe auch Athletinnen, die eigentlich eine ganz gute Energieversorgung haben, haben aber auch sehr, sehr viel Proteine und wenig Kohlenhydrate und auch hier zum Beispiel keine Periode. Ja, die Energieverfügbarkeit ist zwar da, aber trotzdem sagt der Körper, irgendwas fehlt. Das Gleiche ist mit den Fetten. Wenn das einfach zu wenig da ist und der Körper kann dann dementsprechend auch hier bestimmte Stoffwechselprozesse nicht umsetzen, weil eben bestimmte Fettsäuren fehlen, dann ist es schwierig. Also das Verhältnis ist schon nicht unwichtig. Und zu sagen, einfach nur die Kalorien abdecken, es ist schon mal die halbe Miete, wenn man es schafft, aber es ist wirklich schon auch ein bisschen mehr, ja.
Ich glaube, gerade die Kohlenhydrate, das ist in unserer Erfahrung in der Sprechstunde echt in den letzten Jahren klar deutlich geworden, wie viele Athletinnen und Athleten die Kohlenhydrate im Sport unterschätzen.
Genau, heute gibt es Props für die Carbs.
Liegt das ein bisschen daran, dass viele Leute assoziieren, ich laufe, gerade das ist ein Ausdauersport, ich nehme dadurch ab und vielleicht damit einhergehend, dass gerade im Marketing, also alles, was online rumschwirrt, ist ja alles mit Protein hier, Protein da. Ich war jetzt vor kurzem in Amerika, dort ist alles mit Protein, also egal was man isst, überall steht die Proteinangabe, ob die jetzt natürlich sind, ob die gesund sind, das wäre jetzt auch mal eine Frage, Carina, in deine Richtung. Sind so viele Proteine eigentlich gesund und notwendig? Ich glaube, bei einer Standardernährung könnte ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht fehlen, aber diese, vielleicht ist das doch eine kleine Disbalance, die uns ein bisschen vermarktet und verkauft wird. Stimmt das?
Ja, schon. Also natürlich muss ich gucken, was ist meine Basis? Also das heißt zum Beispiel Menschen, die vegan leben, da ist natürlich schon die Gefahr, gerade wenn ich sehr viel Sport mache, dass ich vielleicht das nicht über natürliche Lebensmittel zu mir nehmen kann. Dann muss ich vielleicht ein Pulver nehmen und solche Sachen. Da kann man schon sagen, okay, da macht es Sinn, vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Proteine zu achten. Aber erfahrungsgemäß muss man sagen, Proteine sind nicht oft das Thema. Ja, also sind wirklich dann eher die Kohlenhydrate. Und es gibt immer ein zu viel. Also es ist egal, was du nimmst, irgendwann ist irgendwas zu viel. Tatsächlich die Balance muss stimmen. Und es gibt Studien, die zeigen, okay, wenn ich mir 3 Gramm reinhaue oder 4 Gramm, es macht einfach keinen mehr Muskelaufbau oder sonst wie. Also irgendwann ist auch das Level erreicht und dann ist es eigentlich nur noch Energie. Ja. Dementsprechend ist die Frage, ob ich dann so viele Eiweiße dann nehmen muss, wenn ich aber eigentlich Kohlenhydrate brauche, weil natürlich, wenn ich viele Proteine esse, ist es ja auch Volumen, was ich dann esse und damit haben ja auch schon alleine viele Athleten ein Problem, ja, dieses große Volumen, diese Berge zum Teil essen, das ist dann für viele schon echt schwierig und wenn ich natürlich das alles schon mit Eiweißen fülle, dann wird schon wenig Platz für die Carbs.
Ich muss kurz eingrätschen. Ich war jetzt zuletzt eine Woche im Trainingslager und eine Freundin von mir hat noch vorher gesagt, Leona, eine Sache, wenn du denkst, du bist satt, iss noch mehr. Weil diese Woche Trainingslager, also das war wirklich so mit 3 Einheiten am Tag, jeden Morgen um 7 Uhr schwimmen, dann gab es eine Radtour 3 bis 4 Stunden, dann gab es noch einen Koppellauf oder noch eine kleine Session danach. Also es war wirklich der ganze Tag Bestand aus Sport und dann gab es Frühstücksbuffet und Abendbuffet. Zwischendurch hat man halt nur verpflegt mit seiner Verpflegung auf dem Rad. Vielleicht gab es mal noch ein Eis oder ein Recovery-Shake danach. Aber ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel am Buffet gegessen und aber auch darauf geachtet, explizit, dass ich mich genug verpflege, weil ich glaube, sonst hätte ich das Trainingslager energietechnisch auch nicht durchgestanden. Und habe mir das wirklich zu Herzen genommen, einfach so ein bisschen ja, auf Kohlenhydrate, Verpflegung und Energiezufuhr zu achten, damit ich langfristig was davon habe.
Es ist ja auch ein bisschen tricky, ne? Also es ist nicht so ganz selbstverständlich, dass man sich gut verpflegt, wenn man so viel isst, wie man Hunger hat. Also gerade wenn das Trainingspensum sehr, sehr hoch ist, wird das einfach ganz häufig unterschätzt. Und es kann auch sein, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, dass man es nicht merkt, dass man unterversorgt ist, also dass man kein Gewicht abnimmt und denkt, das ist alles fein, aber trotzdem eigentlich chronisch in der Unterversorgung ist, aber der Stoffwechsel sich einfach angepasst hat.
Gibt es da, das haben wir glaube ich in den letzten 2 Podcasts auch immer wieder erwähnt, gibt es da so ein Bauchgefühl? Also entwickelt sich das irgendwann, dass man sagt, oh, jetzt das Verhältnis stimmt oder jetzt müsste ich ein bisschen mehr essen? Also macht ihr die Erfahrung, dass die PatientInnen, die zu euch kommen, dass irgendwann dann so ein Bauchgefühl sich entwickelt?
Also ich glaube, es ist viel Gewohnheit. Also wenn man sich daran gewöhnt, mehr zu essen, dass der Körper das dann auch irgendwann einfordert. Aber vielleicht kannst du das aus deiner Erfahrung besser beurteilen.
Also du musst dich schon mit Ernährung auf jeden Fall auseinandersetzen und auch wissen, welche Mengen ich brauche. Das heißt, am Anfang macht schon Sinn, auch mal Sachen vielleicht abzuwiegen oder auch einfach mal zu schauen, wo sind wie viele Kohlenhydrate. Und vorausgesetzt, Was jetzt auch wirklich sehr tricky, weil ich natürlich sehr viel auch mit Essstörungen zu tun habe und da natürlich auch nicht sagen, ja, track mal dein Essen oder das Abwiegen ist schon manchmal so ein bisschen heikel. Das heißt, hier muss ich schon gucken, wem ich vor mir habe und manchmal funktioniert es aber ganz gut, dass sie sogar vom Tracken wegkommen und sagen, hey, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, ich habe gutes Gefühl, aber es hängt von so vielen Faktoren ab. Aber natürlich geht das. Also wenn ich mich wirklich damit befasse und am Anfang ein bisschen diese Mühe habe, zu gucken, okay, was sind 300 Gramm Nudeln auf dem Teller, dann weiß ich, okay, das sind schon mal 90, vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate. Das hilft dann eben, wenn ich irgendwo am Buffet bin im Trainingslager, wenn ich schon die Portion besser einschätzen kann. Ne? Wenn jemand vor mir sitzt und ich sage, ja, weiß ich nicht, 100 Gramm Reis, dann guckt mich die Person an, ja, weiß gar nicht, kann damit nichts anfangen, dann wird schon schwierig. Also ein bisschen muss ich mich schon damit befassen, wie es funktioniert und dann geht es schon irgendwann ins Gefühl über.
Und ich schicke eigentlich alle Athletinnen und Athleten zu Carina, wo ich irgendwie in irgendeiner Form das Gefühl habe, da könnte ein Symptom vorhanden sein, was beim relativen Energiedefizit, was dazu passen würde. Auch wenn die Athletinnen und Athleten sagen, eigentlich ernähre ich mich top und ich vielleicht dann erstmal so auch das Gefühl habe, ja, eigentlich sieht es ganz gut aus, aber es macht dann doch Sinn, zum Beispiel über ein Ernährungsprotokoll, wo man wirklich mal dokumentiert, wie viel habe ich denn an dem Tag gegessen und was habe ich an dem Tag an Sport gemacht und was habe ich also verbraucht, wenn Carina das dann einmal so gegenrechnet und mir dann und dann uns eine Einschätzung gibt, wie die Energieverfügbarkeit ist, weil das weicht tatsächlich dann doch oft ab von dem, was Athletinnen so im Gefühl haben.
Ja, bei mir war das allergrößte Learning, ich musste die Ernährungstagebücher natürlich auch ausfüllen, aber mein größtes Learning, und das setze ich seit dieser Saison, sage ich jetzt mal, um, ist einfach das Verpflegen während der Einheiten oder auch kurz danach oder auch davor. Also alles, was sich rund um mein Training irgendwie strukturiert. In meiner allerersten Langdistanzvorbereitung letztes Jahr, da habe ich meine Trainingseinheiten nüchtern gemacht. Ich saß manchmal auf dem Fahrrad, habe mir dann Wasser neben mein Fahrrad gestellt und habe mich das erste Mal beschäftigt mit Kohlenhydratzufuhr, wirklich ernsthaft, 2-3 Tage vor meinem Wettkampf, als mir dann gesagt wurde, okay, pro Stunde so und so viel Gramm Kohlenhydrate, ich weiß gar nicht mehr, 90 Gramm pro Stunde, irgendwie so, du hast das letztens ausgerechnet, Eugen. Ich lasse mir sowas immer nur sagen und setze es dann einfach um. Und wenn mir jemand sagt, du brauchst jetzt so und so viel Gramm, dann mache ich da meine Mischverhältnisse in der Flasche und gucke, was auf meinen Gels draufsteht, wie viel drin ist. Und dann ging das zum Glück auch alles gut während des Wettkampfs. Aber ich habe es nie vorher so richtig ernst genommen. Und da haben wir auch beim Longrun drüber gesprochen, als wir unseren Trainingslauf hatten nach der Arbeit, so dass wir ein bisschen mit diesem Gedanken in ein Training reingehen und sagen, es ist ja nur Training. Und verpflegen mache ich während des Wettkampfs, ist ja klar. Aber beim Training mache ich das doch nicht. Und das hat sich bei mir einmal um 180 Grad gewendet, zum Glück. Aber auch durch die Gespräche natürlich, die ich führen durfte. Und jetzt verstehe ich erstmal, wie viel mehr Energie ich habe, wenn ich einfach richtig verpflege. Vielleicht willst du dazu auch noch kurz was sagen, Eugen, oder?
Ich sah hier gerade ganz viele nickende Gesichter mit meinem zusammen, deswegen, wir machen hier Reihe um. Carina, bitte.
Ja, du sagst es schon, ne? Also Training ist ja das, was du eigentlich häufiger machst. Einen Wettkampf kriegt man irgendwie mit viel, weiß ich nicht, Engagement und auch natürlich, wie heißt das Wort?
Motivation.
Danke.
Leidensschmerz, ja. Hassliebe. Wir können ja alles reinwerfen, das funktioniert alles.
Ja, genau, Leidensschmerz und so. Tatsächlich ist der Körper wirklich, wirklich stark. Ja, also du kannst auch sicherlich nüchtern so ein Ding durchziehen. Ja, ist die Frage, wie und was danach mit deinem Körper passiert. Aber der Körper kann extrem viel. Aber das Training ist genau das. Ja, das vergessen auch viele. Das ist die Vorbereitung auf eigentlich die Kirsche. Ja? Auf der Torte. Also dementsprechend ist das schon echt, echt wichtig, sich auch schon im Training die Gedanken zu machen, wie verpflege ich mich, wie kriege ich das hin, dass ich auch natürlich besser werde im Training. Ich kann ja auch viel trainieren und schlechter werden. Ja, das ist genau das.
Ich finde das auch immer wieder beeindruckend, wie anpassungsfähig der Körper so ist, aber wie viel wir auch rückgemeldet bekommen von Athletinnen, dass wenn sie dann was verändert haben, wenn sie die Energieversorgung auch ums Training verändert haben, Kohlenhydrate im Training einbauen, wie die mit strahlenden Gesichtern zurückkommen und sagen, oh wow, ich habe irgendwie ein ganz anderes Gefühl so im Training und ich habe jetzt irgendwie wirklich das Gefühl, viel besser zu trainieren, habe schon richtige, habe mehr Trainingseffekte als vorher, weil das ist ja auch Teil vom relativen Energiedefizit, dass die Leistungsfähigkeit auch eingeschränkt ist, dass die Trainingsentwicklung nicht so ist, wie sie sein könnte, wenn man wirklich sich optimal versorgt.
Ja, also ich habe mich das erste Mal jetzt damit befassen müssen, deswegen Leo grinst schon, weil ich vor knapp was 10 Tagen so einen Ultra-Trail gemacht habe, wegen ein bisschen länger. Und dann musste man sich ein bisschen damit auseinandersetzen oder wollte ich unbedingt, um herauszufinden, was kann der Körper überhaupt an Kilokalorien aufnehmen? Was ist die ideale Zufuhr? Was ist eigentlich 1 Gramm Kohlenhydrat in Kilokalorien umgewandelt? Faktor 4 hat das Internet erzählt und deswegen haben wir so herausgefunden für uns, dass wir uns mit Gels am idealsten zuführen, damit wir diese, also es hat 24 Stunden gedauert, knapp ein bisschen mehr, und anders als mit Gels wäre das halt nicht gegangen, weil natürlich alles andere, da ist der Magen voll, dann muss der Magen arbeiten und bis es dann im Körper ankommt, dann hätte man vielleicht andere Problemchen gehabt. Und dann haben wir uns von diesem Trainingslauf, den Leo eben genannt hatte, das war letzte Woche Freitag, also ich glaube für mich, das erste Mal bin ich laufen gegangen und hatte ein Gel in der Tasche, weil ich dachte, so, wir gehen jetzt 28 Kilometer laufen. Und früher hat man das Ding immer so weggebottet und hat sich danach immer so ein bisschen gewundert, warum man so fertig ist danach. Und zu realisieren irgendwann, dass das ja natürlich mit der Energiezufuhr zusammenhängt. Und bei 28 Kilometer, da verbrennt man ja schon den ein oder anderen Kilokalorie, und deswegen ist eigentlich egal, was man da reinwirft, das ist eh verpufft. Also dieser Gedanke, und da werfe ich vielleicht auch direkt mal eine Frage mit rein, dass man durchs Laufen ja abnimmt, das ist ja auch kann ja ein bisschen paradox sein, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man durch viel Sport und, ich sag mal, schlechte Ernährung auch vielleicht Gewicht zunehmen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Weil das natürlich total paradox ist, wenn man denkt, ja, es ist ja ein Defizit, und wenn man ja diese ganz klassisch drüber nachdenkt, man isst weniger als verbrannt wird, was passiert da im Körper, dass der Körper da plötzlich anders reagiert, als man das vielleicht erhofft, Carina?
Genau, und diese metabolischen Anpassungen sind meistens sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil ich habe wirklich oft Athletinnen sitzen oder Athleten, die wirklich, also da mangelt es nicht an Sport, ja, oder an Training, und trotzdem sogar relativ hohen Körperfettanteil haben oder auch unerwünschte Gewichtszunahme irgendwie plötzlich gekommen ist und sie wissen gar nicht warum. Und dann kriegt man dann schon mit, okay, über Jahre, okay, vielleicht nicht so gut versorgt. Ne? Das ist ein Prozess. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen, sondern meistens ist vorher schon einfach ein Defizit da gewesen, und das Training führt ja dazu, dass es einfach noch mehr Defizit, also noch höheres Defizit entsteht. Und der Körper möchte im Endeffekt sagen, ja, okay, sagen wir mal, Eugen, der will sich bewegen. Gut, na gut, dann machen wir alles, dass er sich bewegen kann, egal was jetzt gerade auf der Strecke da drin bleibt. Die Energie geht erstmal in die Bewegung, ja. Und dementsprechend bleibt wenig übrig für die wichtigen Funktionen, für die lebenswichtigen Funktionen, sowas wie das Nervensystem oder für Magen-Darm, für Herz, für sonst was, ja, für Knochen. Und der Körper lernt, also das Nervensystem ist immer, okay, es hat eine Vorhersehbarkeit. Wenn es weiß, okay, scheint ja normal zu sein, das ist ja jeden Tag zu wenig, aber ich muss so viel leisten, okay, dann schraube ich mal alles runter oder passe es an, damit ich hier überlebe. Und wenn du weißt, was 1 Gramm Kohlenhydrate, wie viel Kalorien es hat, weißt du, wie viel 1 Gramm Fett hat? Das sind nämlich 9. Das heißt, es ist perfekt. Damit überlebst du einfach extrem lang. Ja, für Eiweiß haben wir keine Speicher. Kohlenhydrate sind begrenzt. Das heißt, mit Fett unendlich. Ja, das heißt, der Körper ist schon ganz klug und ganz clever und nimmt sich eben das Fett und baut dann gut an. Ja, das ist natürlich sehr kindlich dargestellt. Ich versuche es wirklich so einfach, wie es geht, zu erklären. Der Stoffwechsel, bitte, ja. Also es ist super komplex. Das sind so viele Sachen, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, so kann man sich ganz gut vorstellen, was wirklich passiert. Aber natürlich kommen noch ganz, ganz viele Faktoren dazu. Aber das ist, ja, so, glaube ich, ganz gut erklärt.
Ja, und ich glaube, die wichtige Message ist, dass der Körper anpassungsfähig ist, aber dass diese Anpassungen halt nicht gut sind. Also, dass der Körper in so einen Energiesparmodus schaltet, der Stoffwechsel runterfährt, sodass eine Person vielleicht nicht merkt, dass sie Gewicht verliert oder sogar Gewicht zunimmt und trotzdem unterversorgt sein kann.
Also es ist quasi eine Art chronischer Alarmzustand des Körpers.
Ja.
Und das ist dann die Reaktion, dass man eben zunimmt, weil der Fettspeicher dann aufgefüllt wird.
Genau, also Überlebensmodus, ja.
Mhm. Spannend. Spannend, wirklich. Ich glaube, das ist so einfach, in Anführungsstrichen, darzustellen, dass man es auch nachvollziehen kann. Ich finde nämlich, rede ich nur für mich, je mehr ich etwas persönlich nachvollziehen kann und wenn es ein bisschen anschaulich dargestellt wird, dann bleibt es auch hängen. Also das ist was ganz anderes, als wenn man vielleicht irgendwas sehr, sehr Fachliches liest. Also Franzi, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, vielleicht diven wir ein bisschen ab und dann werden hier und da mal vielleicht ein paar Fachbegriffe verwendet. Ich finde, das ist schon sehr, sehr nachvollziehbar. Deswegen total anschaulich. Vielen Dank. Also ich versuche hier immer wieder im Gespräch ein paar Fragen hier aus der Community reinzuwerfen. Aber ansonsten will ich den Gesprächsfluss gar nicht unterbrechen. Leo, du hast gerade eben, wolltest du auch noch was reinwerfen? Aber ja, dann geht's einfach weiter und ich würde sagen, wir springen zwar so ein bisschen zwischen Ernährung und oder bleiben gerade bei der Ernährung, aber vielleicht springen wir ein bisschen zurück zu den Themen rund um Zyklus. Denn so Gynäkologie, das hat es ja schon mal genannt, ich finde es ein bisschen schwierig, gerade diese Themen zu platzieren, weil ich sie nicht wirklich nachvollziehen kann tatsächlich. Deswegen, Leo, vielleicht da gehst du einfach mal rein, weil es doch ein paar sehr spannende Fragen gibt.
Kann ich gerne machen. vor allem so ein bisschen in Richtung zyklusbasiertes Training wurden wir häufig gefragt, wie sieht da zum Beispiel eine Ernährung aus und ist zyklusbasiertes Training sinnvoll oder macht es Sinn aus sportmedizinischer Sicht?
Also ich glaube, der Übergang von dem Thema, was wir bisher so hatten, ist eigentlich der wichtige, ne? Weil für ein zyklusbasiertes Training ist die Voraussetzung, dass man überhaupt einen regelmäßigen Menstruationszyklus hat. Im relativen Energiedefizit, haben wir gesagt, treten häufig Zyklusstörungen auf. Das heißt, diese Hormonschwankungen, wie wir sie erwarten, gibt es vielleicht gar nicht. Das heißt, die Basis wäre zunächst, dass jede Athletin erstmal den Menstruationszyklus trackt, sichergestellt ist, dass es einen regelmäßigen Zyklus gibt. Und dann kann man im zweiten Schritt über Anpassungen im Zyklus sprechen. Also zyklusbasiertes Training bedeutet ja, dass man Trainingsschwerpunkte setzt in den einzelnen Zyklusphasen. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Diese Hormonschwankungen entstehen durch den Östrogen. Anstieg in der ersten Zyklushälfte, den Eisprung in der Mitte des Zyklus und dann nur, wenn ein Eisprung tatsächlich stattgefunden hat, wird Progesteron in der zweiten Zyklushälfte ausgeschüttet. Das heißt, Voraussetzung ist ein regelmäßiger Menstruationszyklus, aber auch dann gibt es im Sport ganz viele Situationen, wo vielleicht auch gar kein Eisprung stattfindet. Das heißt, die Hormonmilieus oder die Hormonsituationen im Körper ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir sie oft, wie wir oft denken, dass sie ist, wenn wir über zyklusbasiertes Training lesen.
Genau. Da eine kurze Frage, weil das auch gestellt wurde. Die Aussage, angenommen, Athletin XY kommt zu euch in die Sprechstunde und sagt, wie kann ich einer ausbleibenden Periode entgegenwirken, obwohl ich genug esse? Gibt's das überhaupt? Also hängt das Ausbleiben der Periode immer mit der Energiezuführung zusammen oder gibt es wirklich noch weitaus mehr Faktoren, die da eine Rolle reinspielen und dann sagt ihr, okay, weiß ich nicht, Carina hat jetzt auch bemerkt, die Person ist vielleicht genug, obwohl es immer schwierig ist zu beurteilen, wenn man wahrscheinlich nicht am Essenstisch sitzt und nicht mit durch den Alltag dieser Athletin geht, aber wie oder was für Punkte gibt es da noch, die man beleuchten kann, was dann dem entgegenwirken?
Also es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die Einfluss nehmen können. Also es sind natürlich dann auch Differentialdiagnosen, also andere Erkrankungen wirklich, die ausgeschlossen werden müssen, wenn Zyklusstörungen auftreten. Deswegen ist es so wichtig, mit Gynäkologinnen und mit Endokrinologen, also Spezialisten für Hormone, zusammenzuarbeiten. Stress spielt auch eine Rolle, das heißt auch das Regenerationsmanagement ist super wichtig. Aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, Carina, korrigiere mich, finden wir doch kleine Anpassungen, die in der Ernährung doch noch nötig sind. Also wenn es vielleicht nicht die Energie insgesamt ist, dann sind es doch oft Kohlenhydrate, die gefehlt haben oder so.
Okay, also müsste man dann wirklich ernsthaft der Person raten, okay, also mal ein Ernährungstagebuch vielleicht führen, drüber schauen lassen, ob die Ernährung wirklich ausreichend ist und falls, wie gesagt, da das Häkchen gesetzt wurde, dann doch nochmal irgendwie in Richtung Hormone und andere Erkrankungen checken lassen.
Ja, genau. Also eine gynäkologische Untersuchung und auch eine Hormonbestimmung macht dann schon Sinn in den Fällen, um auch nichts zu übersehen.
Gibt es so Faktoren wie Stress? Also heutzutage ja auch der Stress, der durch Arbeit passiert oder sonstiger Stress rund um das persönliche Umfeld, spielt das auch eine Rolle im Ausbleiben des Zykluses oder eben in hormonellen Schwankungen?
Ja, also wir sprechen ja, oder wenn es Zyklusstörungen gibt oder vielleicht ein Ausbleiben der Menstruation, dann ist das ganz oft durch eine Herunterregulation der Sexualhormonachse. Und die Sexualhormonachse, die wird auch durch Cortisol, also auch durch Stress beeinflusst. Das heißt, Stress spielt eine Rolle. Auch der Stress durch das Trainingspensum spielt eine Rolle, wenn dann nicht ausreichend Regeneration stattfindet. Aber die Untersuchungen zeigen schon eigentlich sehr deutlich, dass die Energiezufuhr eigentlich noch doch in den meisten Fällen das ist, was man verändern kann, um wirklich dann auch diese Herunterregulation der Hormonachse zu durchbrechen.
Ist diese Hormonachse, von der du sprichst, also die Hormone, die produziert werden rund um den Eisprung, wenn es den gibt?
Die eigentlich ab der Pubertät produziert werden, also von der Hirnanhangsdrüse über die
Ich stelle ganz viele Fragen jetzt.
Und jetzt beginne ich auch mit den Fachbegriffen. Also gerne unterbrechen. Also die
nochmal so, also kann man nichts ändern.
Die Eierstöcke werden ja stimuliert durch Steuerhormone aus dem Gehirn. Das heißt, wenn durch Stress oder durch ein Energiedefizit diese Steuerhormone zu wenig ausgesendet werden, weil der Stoffwechsel runterreguliert ist, weil diese Hormonachse im Sparmodus ist sozusagen, dann werden auch im Eierstock weniger Endhormone produziert, also weniger Östrogen. Und es kommt auch nicht zu einem Eisprung, das heißt auch kein Progesteron wird gebildet.
Das heißt, es ist so eine Art Kettenreaktion, die dann ausgelöst wird.
Es ist wie so ein Dornröschenschlaf. Hm. Die ganzen Hormone werden einfach viel, viel weniger produziert und das kann aber eben wieder anspringen.
Mir hat auch eine Frauenärztin mal erzählt, dass sie das immer so sagt, dass wenn man so viel Stress hat und so viel gegen den Körper arbeitet, dass der Körper eben dann mit der Periode ausbleibt, weil auf gar keinen Fall jetzt ein Kind zum Beispiel heranwachsen könnte.
Genau, das macht evolutionsbiologisch total Sinn, ne? Dass in solchen Hungerphasen man nicht noch die zusätzliche Energie hat, um wirklich eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, genau.
Ja, so wurde mir das mal ganz plump erklärt.
Ja, und im Endeffekt Stress, du hattest ja schon gesagt, kann auch der berufliche Stress sein. Es kann alleine schon, Energiedefizit macht ja auch Stress, ja, wenn der Körper unterversorgt ist, wenig Schlaf, ja, das alleine auch schon. Und wenn das Nervensystem nicht mehr sich entspannen kann, nicht mehr regulieren kann, und das ist tatsächlich die große Gefahr, wenn ständig permanent einfach Stress oben ist und der Körper nicht mehr in die Erholungsphasen reingehen kann, warum auch immer, das sind auch wieder Anpassungen, dann kann ich auch auf dem Liegestuhl sitzen und habe permanent eben diesen Stress, der natürlich dann trotzdem im Körper angestrebt wird, weil das ist, was es dann kennt. Deswegen Stress, Management, also ist auch nicht ganz unwichtig. Und auch, glaube ich, kennt jeder, wenn man einen stressigen Tag hat, man hat weniger gegessen, man hat dann vergessen zu essen. Ne? Das höre ich auch ganz häufig. Oder ich habe keine Zeit zum Essen. Essen ist was Lästiges, ja, was ich noch nebenbei machen muss. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Entwicklung.
Kann ich mir das dann, also Sport ist ja auch Stress.
Ja.
Also wenn ich jetzt so ein paar Faktoren mal einfach zusammennehme in ein wildes, ganz rein hypothetisches Szenario, mir bleibt der Zyklus aus, ich ernähre mich vielleicht einigermaßen gesund, habe aber Stress auf der Arbeit, nehme aber nicht zu ausreichend genug Kohlenhydrate zu mir, denke mir dann, der Sport ist das, was mir auch noch gut tun sollte, mache dann auch noch Sport und dann ist das aber zusätzlicher Stress, der natürlich im Körper sich irgendwo widerspiegelt und dann gerate ich so einen Teufelskreis, weil ich trotzdem ja jeden Tag laufen gehen möchte, um so den Kopf frei zu kriegen, aber der Körper kommt eben aus diesem Strudel nicht heraus. Verbinde ich die Parameter so, dass die eben die Abhängigkeit zueinander haben?
Genau, es sind ganz oft viele Faktoren, die dann zu einer Herunterregulation der Sexualhormonachse führen. Und Hunger ist ja auch Stress für den Körper, ne? Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Wichtig ist, glaube ich, wirklich zu sagen, dass die Energiezufuhr einer der wichtigsten Faktoren so ist, weil man da auch wirklich durch eine Erhöhung von der Energiezufuhr schon ein Stück weit wieder in die Balance kommen kann, vielleicht dann auch ohne Training zu reduzieren. Aber in manchen Fällen sind auch Trainingsreduktionen nötig.
Und vielleicht noch Props für die Carbs. Die sind nämlich ganz wichtig, um den Cortisolspiegel besser zu regulieren. Also tatsächlich sind Kohlenhydrate auch dafür sehr, sehr wichtig, dass wir eben regenerieren können für die Regeneration. Einfach wirklich ohne Carbs geht es halt einfach nicht.
Was würdet ihr sagen, ist die beste Strategie für Regeneration, auch aus sportmedizinischer, hormoneller, ernährungstechnischer Sicht?
Ich dachte, das haben wir gerade gesagt.
Ja, aber nochmal so ein paar Tipps, was man so an die Hand geben kann, vielleicht für so beispielhaft.
Ja, ich glaube, besten Thema, drei Tipps. Thema Regeneration ist ja auch mega wichtig. Und die Hauptsäulen oder die Basis der Regeneration ist, wie gesagt, die Ernährung. Also auch gerade um das Training herum die Ernährung klug zu gestalten und Schlaf. Und dann kann man aber natürlich noch super viel ergänzend machen. Also man unterscheidet so in aktive und passive Regeneration. Also man kann aktiv wirklich über so regenerative Läufe oder
Wechselduschen.
Wechselduschen, Kälte, Wärme.
Genau,
Sauna. Auch passiv über
Eisbad.
Ja, auch hier würde ich gucken, ob dir das was bringt. Also tatsächlich, es gibt nicht die Regenerationsmaßnahme. Also das zeigen auch die Studien, das schwankt schon sehr. Das heißt, das macht schon Sinn, einfach selber zu gucken, vielleicht auch so ein Regenerationstagebuch zu führen und zu schreiben, okay, jetzt habe ich das und das gemacht. Wie fühle ich mich am nächsten Tag? Wie ist die Balance? Wie ist die Haut? Wie fühlt sich mein Muskel an und so weiter. Also das macht schon Sinn, verschiedene Sachen auszuprobieren und auch immer wieder zu wechseln, weil da auch hier Anpassungsprozesse stattfinden können. Aber es gibt eben nicht die Maßnahme. Ja, das Einzige, was man sagen kann, essen und schlafen. Also das, glaube ich, das ist etwas, was bei allen sehr gut funktioniert. Und aber ansonsten alles andere ist wirklich austesten, ausprobieren, was macht mein Körper damit, wie fühlt er sich danach? Vielleicht nochmal, viele denken an das Körperliche, aber auch die Psyche muss runterfahren. Das vergessen halt auch viele. Ja, also wenn ich ständig permanent darüber nachdenke, mein Kackfreund, ne, das löst ja auch Stress. Und viele Menschen wissen, die nicht zufrieden sind mit ihrem Job, wie sehr das natürlich auch im Alltag einfach belastet. Und dementsprechend auch hier daran denken, was kann ich für meine Psyche tun? Habe ich gute Freunde? Weiß ich nicht, ein Partner, der nett zu mir ist? Sex kann irgendwie, ne, das wäre schon die aktive Regeneration, auch das kann natürlich Erholung ein bisschen runterkommen. Also das ist vielleicht auch nochmal sehr wichtig, dass man nicht nur diese körperliche Ebene, also wir sind ja auch keine Maschinen, sondern auch wirklich diese psychische Erholung, ich kann runterkommen, mein Kopf ist frei und das ist auch eine Form von Regeneration.
Ja, voll, finde ich auch mega wichtig. Auch wenn man Athletinnen und Athleten so fragt, was machst du denn an Regenerationsmaßnahmen? Dann kommt so maximal, ja, ich mache so einen regenerativen Lauf. Und das ist meistens dann doch irgendwas, was mit Sport zu tun hat oder irgendwie eine Runde Yoga oder so. Aber wirklich mal auch mentale Regeneration, mal wirklich abseits vom Sport nichts machen, das kommt doch oft zu kurz.
Ja, ich rutsche hier immer tiefer in den Stuhl rein. Ich finde mich oft in diesen Situationen, in Gesprächen oder in Sprechstunden wieder. Ich erinnere mich auch noch an eine Sprechstunde damals mit einem Osteopathen, wo dann die Frage war, ja, wie oft sitzt du auf der Couch in der Woche? Und ich so, wie jetzt? auf der Couch und er so, naja, auf der Couch. Und ich sag, also, nee, also eigentlich gar nicht. Also wie? Und wann machst du mal nichts? Und ich so, wie nichts? Also wirklich gar nichts. Und ich so, gar nichts, gar nichts? Also das war für mich so, hä? Und da habe ich auch erstmal realisiert, okay, ich komme gar nicht runter. Also auch nicht gedanklich, weil ich mich immer beschäftige. Ich arbeite immer noch dran, bin ich auch, muss ich auch offen und ehrlich zugeben und auch in der ganzen Reflexion rund um meine Verletzungen ist das immer noch ein großer Baustein und ein großes Thema. Ja.
Ja, aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, auch wenn man selbst im Leistungssport wird Regeneration so den Athletinnen selbst überlassen, ne? Und es sollte ja eigentlich Teil des Trainingsplans sein, auch wirklich, dass auch angelernt wird und angeleitet, so jetzt ist Zeit für Regeneration und die und die und die Möglichkeiten hast du und mach auch bitte mal nichts.
Wie kann man das Thema Sex und Menstruation in Verbindung mit Training setzen? Also hat das eine Auswirkung? Ist das mal gut, mal schlecht? Oder kann man das total vernachlässigen? Ich habe jetzt gerade eben schon von Carina gehört, das hat ja was mit, sage ich mal, aktiver Regeneration, aber gleichzeitig auch was damit zu tun, dass es einem besser geht, was mit der Psyche. Spielt das auch eine Rolle bei euch in den Sprechstunden oder hat das überhaupt einen Impact auf Training oder eben Leistungsfähigkeit beim Wettkampf?
Ja, tatsächlich spielt es schon eine Rolle bei uns in der Sprechstunde. Also wir fragen verschiedene Symptome ab und fragen unter anderem aber auch Libido, sexuelle Erregung, hast du Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen? Also wir fragen das ab, weil durch ein relatives Energiedefizit auch die Libido abnehmen kann. Also sexuelle Funktionsstörungen sind auch ein Symptom vom relativen Energiedefizit.
Hier muss ich vielleicht noch dazu sagen, bei Männern auch, also Erektionsprobleme, Testosteronmangel, Libidoverlust, ne, das ist genau das Gleiche.
Ist, glaube ich, auch, also war auch eine Frage von unserer Community. Und ich finde, einerseits sind das ja auch Themen, die man ungerne stellt oder Fragen, die man ungerne stellt. Und andererseits, wenn es schon einen Schnittpunkt gibt, dann mit wem bespricht man das? Also offensichtlich ja mit, hoffentlich hat man so Anlaufpunkte wie euch in der Stadt, aber wenn es das halt nicht gibt, was, also wo findet man überhaupt, wie soll man recherchieren? Wo kriegt man überhaupt so Insights dazu?
Also ich versuche das tatsächlich in der Sprechstunde anzusprechen. Ich habe ja auch Männer in der Ernährungsberatung und die kriegen genau das gleiche Bild, was du auch bekommen hast. Und unter anderem erzähle ich dann auch natürlich auch, okay, hier geht es um die Morgenerektion. Das ist eine normale Funktion vom Körper. Wenn das eben weniger wird oder gar nicht gerade funktioniert, dann kann es ein Anzeichen sein, weil keiner bringt das natürlich in Verbindung. Ich esse zu wenig. Das versuche ich auch sogar im Nachwuchsbereich immer wieder zu sagen, weil genau da ist der Punkt. Wer fragt denn überhaupt nach? Machen es die Ärzte, machen es nicht? Also ich glaube, bei uns ist es schon zumindest so, dass da viele auch das einfach auf dem Schirm haben. Aber das ist nicht überall so. Und dementsprechend mache ich das gerne, weil ich weiß, wenn es einmal wenigstens gehört hat, vielleicht erinnert sich ja dann die Person daran, okay, ach Mensch, vielleicht sollte ich nochmal auf meine Ernährung mehr achten, weil das hat sich jetzt gerade verändert oder so. Ja, und das ist ein wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, es spricht die wenigsten gerne an und vor allem nicht Jugendliche oder junge Erwachsene. Und dass, wenn das von uns kommt, dann ist es eher mal so, dass jemand sagt, so ja, okay, ja, stimmt, da ist doch irgendwas.
Und trotzdem sind die meisten total verwundert, wenn wir danach fragen, ne, was hat das Thema Sexualität in der Sportmedizin zu suchen. Genau, und wenn man dann aber die Zusammenhänge erklärt, sind viele auch total dankbar.
Hey, cool. Ich möchte einmal nochmal den Schwenk zurück machen zur Ernährung. Und zwar, wir haben ja gerade eben ganz viel Props gegeben an die Carbs, die absolut notwendig sind und sowohl beim Training als auch bei Wettkämpfen, vor allen Dingen rund um Trainings, also davor, währenddessen und danach. Aber vielleicht, um dass wir auf den Zeitpunkt zu sprechen kommen. Also davor braucht man sie, damit die Glykogenspeicher voll sind. Währenddessen hilft es, dass man sie verarbeiten kann während des Trainings. Danach spielt das auch eine Rolle? Frage Carina, also sollte man unmittelbar danach, das habe ich auch mal gehört, dass es so ein Zeitfenster gibt, wann man noch schnell Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte?
Genau, da möglichst zeitig. Also da gibt es schon ganz schöne Studien, die dann durchaus zeigen, okay, das macht schon zeitlich einen Unterschied, ob ich sie dann später nehme, die Kohlenhydrate, oder direkt danach. Also ein zeitlicher Rahmen ist so 30, 45 Minuten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bringt ne, Kohlenhydrate und Cortisolspiegel, also auch hier natürlich super, denn so komme ich viel, viel schneller in die Regeneration, weil der Cortisolspiegel nach dem Training einfach viel schneller runtergeht. Und dementsprechend würde ich das Zeitfenster auf jeden Fall empfehlen und würde das machen. Und dass man direkt danach auch eben Kohlenhydrate zu sich nimmt, damit der Körper schneller in die Regeneration kommt.
Ich muss kurz sagen, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das auch umsetze.
Sehr gut.
Montags nach dem Schwimmen, das ist immer super spät und ich setze mich dann jetzt meistens aufs Fahrrad und fahre dann noch nach Hause und fange dann an zu kochen. Das ist dann meistens schon 22 Uhr irgendwas und habe jetzt aber mir vorgenommen, immer schon Shake mitzunehmen mit ein bisschen Kohlenhydrate, dass ich erstmal abgedeckt bin, bevor ich nach Hause komme, dann koche und dann erst esse. Das ist, ja.
Und einmal den, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. So, wir haben jetzt Makronährstoffe gesprochen, jetzt vielleicht mal Mikronährstoffe. Welche Rolle spielen denn Dinge wie Magnesium, Vitamine, so B6, B12, Koffein vielleicht auch beim Training? Wie kann man die gezielt einsetzen, dass das Training besser läuft, dass Wettkämpfe besser laufen? Also wir müssen jetzt gar nicht über irgendwie Koffein bei Ultraläufen sprechen, sondern wirklich ganz gezielt bei Ausdauersport oder Sport generell.
Ja, grundsätzlich, ich oute mich jetzt mal hier, ja. Also ich bin nicht so der Fan von den ganzen Pulverchen und Pillen, weil das ist tatsächlich leider in den letzten Jahren wirklich explodiert und meiner Meinung nach in die falsche Richtung gegangen, weil für alles gibt es eine Pille, für alles gibt es ein Pulver und es gibt Trinknahrung. Also das wird den Leuten sehr einfach gemacht, Ernährung immer mehr in den Hintergrund zu stellen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe keine Zeit zum Essen. Ich warte noch ein bisschen, ich koche später. Ernährung ist was Essentielles, das sollte nicht nebenbei stattfinden und schon gar nicht bei Athleten. Ja, das ist was dazugehört und was eigentlich deine Power ausmacht, deine Gesundheit vor allen Dingen. Und ich finde es so schade, dass es so in wirklich so in Abseits gestellt wird und was ganz Lästiges ist. Und da jetzt nur mit Pulvern und Fertigdrinks. Ja gut, dann haue ich mir die 400 Kalorien durch. Ich mache jetzt keine Werbung.
Ja. Nee, aber es gibt ja, also die was man sich ja wünscht, ist diese Wunderpille. Man nimmt morgens 3 Tabletten, 4 Tabletten und ist sozusagen, hat den Haushalt gefüllt für das, was man braucht. Und am Abend gibt es dann halt nochmal eine. Da wir kriegen ja auch ganz, ganz viele Anfragen von einer Nutrition Brand nach der anderen, natürlich, die gerne mal einen Lauf haben würden, wo sie einmal ihre Tabletten hier auf den Tisch stellen. Was wir immer dankend absagen. Unser Sponsor von dieser Folge ist Dextro Energy. Wie im Name ist quasi Programm, da geht es um Energie und die haben uns freundlicherweise für unsere Long Runs unterschiedliche Produkte zugesandt. Das sind unter anderem Gels, das sind aber auch Gummies, die mit dem Code Leo.
Nein, ich wollte kurz erzählen, die haben mich auf dem Trainingslager gerettet. Also diese Gummibärchen haben mich gerettet, weil ich war froh. Ich muss dazu sagen, bei Gels seit der letzten Vorbereitung, mir steht es da so ein bisschen im Halse. Also ich nach so einem langen Distanz und ich nehme jetzt hier mal 20.
Ja, kenne ich.
Kennst du von deinem Ultra, ja. Das ist ein bisschen schwierig dann mit der Gel-Thematik bei mir. Und kurzer Schwenk zurück zum Trainingslager. Bei der zweiten Ausfahrt, wo es darum ging, dass man sich dann in der richtigen Leistungsklasse auch einträgt, war ich dann da mit 6 Männern in der Leistungsklasse, war die einzige Frau. Und ich hatte schon die ganze Zeit so Stress im Kopf, dachte so, oh Gott, ich möchte nicht die Person sein, warum wir jetzt hier einen langsameren Schnitt fahren, weil ich selbst mir das noch nicht so zugetraut habe. Aber dachte mir, komm, ich will hier schon auch gut trainieren. Bin dann da mitgefahren, die Ausfahrt. Wir waren dann irgendwo bei 3 Stunden irgendwas vielleicht. Und ich habe gemerkt, also im Anstieg, mir zieht's gerade so den Stecker, also wirklich komplett. Und dann kam schon die Frage vom Guide, was hast du gegessen? Und ich wusste schon, ich habe zu wenig eingepackt und wusste auch noch so morgens, wie ich so vor meinen Gels stand oder eben auch nicht. Habe so geguckt, ja, ich habe jetzt hier einmal die Gummibärchen dabei und ich habe ja in meiner Flasche noch Elektrolyte und gestern hat es ja auch ausgereicht und hatte dann noch unseren Kraftriegel dabei. Das hat nicht gereicht und dann hatte zum Glück noch jemand noch ein Gel dabei oh, und dann habe ich mir das da irgendwie reingezimmert. Dann ging es auch wieder, habe ich gemerkt, okay, Energie kommt zurück, ich komme raus aus dem Loch. Und die Tage danach habe ich dann immer so viel mitgenommen und hatte dann auch mir aus dem Kraftraum noch unsere Gels mitgenommen oder unsere, das sind nicht richtig Gels von Dextro Energy, das ist ja so flüssig.
Das ist sehr flüssig. Ich finde es gut zur Abwechslung, um wir sprechen jetzt richtig schön aus der Praxis. Ich finde es gut, unterschiedliche Texturen zu haben, also Konsistenzen, weil das ist, dieses Liquid Gel heißt es ja auch, das ist komplett flüssig, was ich mal praktisch finde, weil man das schnell runterbekommt. Wenn man so ein richtiges Gel hat, was so ein bisschen matschig ist, nach so 3, 4, 5 oder wie bei unserem Ultra nach so 20, 30 Stück, kann man die echt kaum noch runterbekommen. Und ich fand nämlich die Gummies mal zur Abwechslung ganz nett, weil die erinnern mich einfach an kleine, süße Nachtische, die man als Kind schon gemocht hat. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Denn die bringen natürlich, die haben Kilokalorien, die haben Kohlenhydrate. Macht es etwas aus? Also für mich, ich merke auch Unterschiede. Es gibt welche nämlich mit Salz, mit Natrium, dass mich das gerade bei den langen Läufen, wenn man viel schwitzt, dass das doch einen richtigen Unterschied macht. Also ich hatte auch mal den Fall, dass ich sehr, sehr lange gelaufen bin, zu wenig Salz zu mir genommen hat, dann wurde mir auch sehr, sehr, sehr schlecht. Dann hatte ich wirklich so ein starkes Magenproblem schon. Das war auch ein sehr langer Lauf, aber die Frage, bringt es etwas auch eurer Meinung nach sozusagen diese Gels, die auch noch sozusagen Koffein haben oder Magnesium haben, dass das hilft, die Mikronährstoffe bei einem Trainingslauf oder bei einem Wettkampf auch danach direkt aufzufüllen oder währenddessen?
Ja, also natürlich kann ich, wenn ich gerade im Sommer oder insgesamt viel schwitze und viele Spurenelemente verliere, Natrium verliere oder auch einfach viel Schwitzer bin, macht es schon Sinn, auch, und das muss ich leider wirklich sagen, dass viele Leistungssportler, selbst Leistungssportler, auch zu Leitungswasser greifen. Und das ist dann natürlich schon, also du kannst eine Trainingseinheit auch mit Leitungswasser absolvieren, aber es ist wirklich immer die Frage, wie lang habe ich danach noch ein Training? Also das muss man tatsächlich in Relation sehen. Wenn ich jetzt einfach eine halbe Stunde oder auch dreiviertel Stunde überlebe ich auch, ohne mir Elektrolyte reinzupfeifen. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig währenddessen, also auch gerade die Sachen, die du beschrieben hast, das klingt schon sehr, sehr brutal und sehr lang und dann noch draußen am besten bei 50 Grad, super. Da würde ich dir auf jeden Fall raten, Natrium und andere Elektrolyte zu sich zu nehmen. Also das ist schon sehr wichtig auch, ne? Weil sonst ist es sogar auch sehr gefährlich, wenn du nur Leitungswasser trinkst. Also es gab auch schon tatsächlich Wasservergiftung, dass man, dass der Mensch hat nur wirklich Leitungswasser getrunken, sehr viel, und dann ist er gestorben.
Das habe ich probiert, der Frau im, was für ein Supermarkt war es? Bei unserem Longrun sind Eugen und ich zweimal in den gleichen Supermarkt und
Norma.
So richtig abgeranzt Norma. Und die Frau in der Kasse hat beim ersten Mal, als wir uns Getränke geholt haben, schon so richtig komisch geguckt, weil wir halt Laufsachen anhatten und so ein bisschen da durchgehetzt sind, ein bisschen verschwitzt. Dann sind wir ein zweites Mal da rein und dann hat sie uns angesprochen und meinte, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, dass ihr so viel lauft. Und dann,
sie hat gesagt, es ist nicht gesund, wenn man so viel trinkt. Also passt auf mit so viel Trinken. Und wir stehen da einmal komplett vollgeschwitzt. Die Suppe läuft am Kinn runter.
Richtig Durst gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann sind Eugen und ich raus und meinten noch so, ja, solche Leute sagen auch, dass man dann Knieschmerzen kriegt beim Laufen und dass alles ungesund ist, haben wir so ein bisschen erzählt. Und dann habe ich aber Eugen erzählt, dass es, dass man sterben kann, wenn man nur Leitungswasser trinkt bei ganz hoher Anstrengung. Und das wusstest du nicht.
Doch, es gibt doch mal den Todesfall vom Ironman Frankfurt vor ein paar Jahren. Da gab es doch einen Todesfall. Da hat jemand nur Leitungswasser getrunken und der Körper hat es nicht gepackt. Also, war mir schon ein Begriff.
Fake News, hab ich gedacht, du wusstest das nicht. Aber ich hatte das auch mal. Es war ein richtig heißer Race Day Triathlon und ich habe nichts in meinen Flaschen gehabt an Salz. Mhm. Und weiß noch, mir wurde schwummerig schon, also so dieselig. Ich habe schon ein bisschen verschwommen gesehen und dachte so, oh Gott, ich glaube Salz. Und dann weiß ich noch, da war ein Riesenbottich, wirklich so eine riesengroße Plastikschüssel mit Salz drin. Und die haben Melonen ausgeteilt und ich weiß noch, wie ich diese Melone in dieses Salz reingetunkt habe und mir diese Salzmelone reingefahren habe. Und das hat mich gerettet.
Es könnte doch was werden, diese Salzmelone.
Die Salzmelone werden. Eigentlich klingt das gar nicht so schlecht von der Zusammensetzung. Aber ja, da ist es mir dann währenddessen aufgefallen, ich habe gar kein Salz zu mir genommen. Und da war das auch noch gar nicht so mit diesen ganzen Sachen, die noch hinzugefügt waren in so Gels oder so.
Aber Salz hilft tatsächlich auch, dass die Kohlenhydrate besser in den Darm aufgenommen werden. Also es hat schon so seinen Effekt. Oder insgesamt besser aufgenommen werden, ja. Also es ist, unterstützt es auch auf jeden Fall.
Wir kommen zur nächsten Frage. Beste Lebensmittel vor dem Training? Ist eine richtig einfache Frage, aber hat wahrscheinlich eine Million Antworten, ne?
Oh, ja, immer das Beste, das Tollste, das Einzigste, beste Lebensmittel. Nein, es gibt's halt nicht. Tatsächlich muss man gucken. Also auf jeden Fall würde ich sagen Kohlenhydrate. Und
kurzkettig oder langkettig?
Das hängt von dem Zeitpunkt.
Also je näher zum Training oder Wettkampf, umso kurzkettiger.
Richtig.
So, jetzt einmal erläuternd von einer Fachperson, Carina, was sind kurzkettige, was sind langkettige?
Also kurzkettig bedeutet, das sind Einfachzucker, Zweifachzucker. Nein, also im Endeffekt hängt das mit den Bausteinen zusammen. Also wir haben Zuckerbausteine, die sind sehr kurz, deswegen Einfachzucker, weil es ein Baustein ist. Und dann gibt es Zweifachzucker, sagt schon der Name, es sind zwei Bausteine. Und dann gibt es Zehnfachzucker, dann gibt es Vielfachzucker. Ballaststoffe ist eine Form von Kohlenhydraten, die wir aber eigentlich nicht so wirklich ganz verdauen können. Also die nehme ich wirklich raus, weil das einfach nur eine ganz, ganz besondere Form ist. Und dann kann ich das nämlich so einsetzen, wie ich es haben möchte. Ne? Je näher, du hast es schon gesagt, je näher es an das Training geht, muss oder sollte das System ja nicht belastet werden, noch mit einer Verdauung. Deswegen nimmt man etwas, was schnell ins System ist, was schnell Energie gibt, wo der Körper nicht so viel machen muss. Ja? Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, macht es Sinn, eher auf langkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen, sowas wie Nudeln, Reis, Brot. So, es gibt noch mehr, ja. Dementsprechend macht es schon Sinn, weil die halten den Blutzuckerspiegel etwas stabiler. Das heißt, wenn ich in der Belastung bin, dann gehe ich nicht gleich hier runter mit dem Blutzucker, sondern mein Blutzucker ist in der Regel noch ein bisschen stabiler und dementsprechend kann ich natürlich länger die Leistung halten. Aber irgendwann, je intensiver etwas ist, je länger eine Belastung geht, muss ich dann eben dementsprechend währenddessen mich versorgen, damit der Blutzuckerspiegel eben nicht gleich runterfährt und dann die Leistungsfähigkeit natürlich nachlässt. Oder die Konzentration. Also in manchen Sportarten ist natürlich die Konzentration bis zum Schluss. Fußball, ja, die besten, schönsten Tore fallen zum Schluss, weil natürlich da auch Konzentration auch nach so einer Belastung ja dann auch irgendwann nicht mehr da ist.
Das heißt, kurzkettige wären dann irgendwas Einfaches, Süßes.
Genau, eine Banane, es kann auch ein Getränk sein. Da würde ich nicht pure Säfte nehmen, weil die zu sehr belasten und der Körper muss erstmal Flüssigkeit aus dem eigenen Körper irgendwie ziehen, um das aufnehmen zu können. Deswegen würde ich da eher Schorlen nehmen.
Die gute Schokomilch.
Dies danach.
Das habe ich, weißt du, von wem ich das mal gehört habe, mit der Schokomilch von Paul Schmidt-Hellinger. Ganz, ganz früher, wo ich bei Craftrunners angefangen habe zu laufen, war das irgendwie mal Thema und plötzlich war immer Schokomilch so ein Ding.
Also wir schwören da auch drauf, wir nehmen die einmal in der Woche, wenn wir zum Schwimmen gehen, nehmen wir eine Schokomilch mit.
So, ist aber was für den Kopf, oder?
Nee. Nein, überhaupt nicht.
Also Milch auch ganz gut für die Mikronährstoffe oder generell dann auch?
Also für die Regeneration super. Milch hat Natrium, also Salze, hat Magnesium, Calcium, beziehungsweise ich schwöre ja eigentlich auch auf Shake. Also wirklich, der hat wirklich alles. Also ein Milchprodukt, da ist es egal was. Dann haben wir, wie gesagt, Natrium, Calcium, Proteine. Ja, dann habe ich vielleicht Obst, dann habe ich mein Kalium drin, Vitamin C und so weiter. Dann habe ich noch vielleicht ein bisschen Honig, noch mehr Kohlenhydrate. Und that's it. Also eigentlich ist dann schon auch alles drin, was man zumindest schnell, Haferflocken habe ich vergessen, die guten Kohlenhydrate natürlich. Und dann ist es eigentlich schon alles drin. Also das ist tatsächlich für mich so das das beste Regenerationsgetränk danach.
Das heißt, ich fasse für Leo zusammen, für die Einheit am Montagabend nach dem Schwimmen hat sie vorbereitet einen Shake mit aus Milch, mit Haferflocken, mit Früchten und ein bisschen Honig.
Aber darf ich auch Mandelmilch nehmen oder Hafermilch?
Tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt. Die haben kein Eiweiß oder nicht so viel. Soja wäre tatsächlich eine bessere Variante, weil da ein bisschen mehr Eiweiß ist und auch kein also schlechtes Eiweiß, ja. Weil der Vorteil von Milchprodukten ist, die haben diese ganzen BCAAs, also diese essentiellen Aminosäuren, die alle so mit Pillen nehmen.
Die mein 16-jähriger Bruder mit Sicherheit auch ganz zu sich nimmt.
Und deswegen sind Milchprodukte so gut, weil du hast im Endeffekt alle essentiellen Aminosäuren schon drin. Und deswegen ist deswegen Milchprodukte.
Kann man das substituieren mit Proteinpulver? So veganem Proteinpulver beispielsweise aus Erbsenprotein?
Ich würde dann, wenn, Soja nehmen.
Was ist der Grund?
Einfach wegen der Aminosäuren.
Okay, die sind dann besser oder einfacher aufzunehmen vom Körper.
Ein bisschen kompletter, ja.
Okay. Spannend.
Ja.
Ja, mir wurde auch mal gesagt, man soll bei veganen Proteinpulvern auch ein bisschen darauf achten, dass mehrere verschiedene drin sind und nicht nur aus einem Bestandteil
das
bestehen.
Das ist genau der Grund, um möglichst viele Aminosäuren zu haben. Und wie gesagt, das ist eben der Vorteil der Milchprodukte, dass schon eben alles drin ist.
Ich habe auch noch eine Frage, die auch von der Community gestellt wurde, aber die ich mir auch schon mal gestellt habe, gerade weil es ums späte Essen wieder ging. Wenn ich relativ spät abends jetzt meine letzte Mahlzeit zu mir nehme, sind meine Speicher dann ausreichend gefüllt für die nächste Einheit am Morgen? Oder sollte man trotzdem was vor der Einheit nochmal zuführen?
Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was die Person machen will.
Ja, das steht hier nicht. Aber wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich habe dann auf dem Trainingsplan einen 10-Kilometer-Lauf am Morgen, aber eine entspannte Pace, also...
Darf ich Wissen anwenden, was wir gerade gelernt haben? Also am Abend vorher essen wir einfach langkettige Kohlenhydrate und je langkettiger, umso besser und so länger halten sie. Und morgen früh pfeifen wir uns einfach ein paar kurzkettige rein. Vielleicht eine Banane und ein bisschen Honig drüber.
Ja, aber hier war ja die Frage, ob meine Speicher noch ausreichend gefüllt sind. Nicht, wie wir es perfekt machen.
Also die Speicher sind natürlich, also was viele vergessen, wir sind oder unser Körper ist nachts sehr aktiv. Ja, also das Gehirn arbeitet wirklich auf Hochtouren. Da passiert sehr viel. Das heißt, auch nachts haben wir eine gewisse Energie, die wir verbrauchen. Und tatsächlich, oft wird die Zahl 40 genannt. Also die Leberglykogenspeicher sind dann nur noch zur Hälfte da oder 40% ist noch da. Also das heißt, es ist schon gut geleert. Aber wir haben natürlich noch Muskelglykogen. Also das heißt, zwischen oder in den Muskeln ist ja auch noch Speicher für Kohlenhydrate da. Und die, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wenn du abends vorher schon viel gemacht hast und du schon dich nicht so gut verpflegt hast, dann wird es wahrscheinlich, also das ist super schwer zu beantworten und das muss man auch immer den Leuten sagen. Es gibt nicht die Antwort, sondern man muss immer situationsbedingt entscheiden, okay, boah, ich habe mich schon gestern schlecht versorgt und habe aber abends wirklich ein hartes Training, dann würde ich sagen, bitte iss morgens trotzdem noch was, auch wenn du spät gegessen hast, weil die Regeneration von, wobei ich würde da nicht mal einringen, ich würde da nicht mal am nächsten Morgen gleich einen Lauf machen. Also das ist ja schon mal hier das Problem. ja, geil. Gelöst. Einfach nicht laufen gehen.
Trainiert nicht so viel. aber sehe ich ja mittlerweile genauso. Das habe ich auch schon im Podcast, glaube ich, mit Andreas platziert, weil ich auch oft gefragt wurde, wie hast du so schnell deine Verletzung überstanden und wie hast du Tipps, damit das bei mir auch so geht, wo ich auch immer meinte, und das hat auch Andreas mir nahegelegt, jeder Körper ist anders und nur weil es bei mir so schnell ging oder verhältnismäßig schnell wieder besser wurde, heißt das nicht, dass jemand anderes die gleichen Sachen machen kann wie ich. Also Krafttraining, Ernährung, Erholung und dann genauso schnell da rauskommt, weil es gibt nicht das Zaubermittel.
Ja.
Und genau wie du schon gesagt hast, es gibt auch nicht das beste Lebensmittel vorm Training. Hier wurde noch gefragt, wie sieht die beste Ernährung aus? Welche Nährstoffe sind am wichtigsten? Wir haben ja gelernt, Kohlenhydrate sind auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. Gibt es die beste Ernährung? Also nein, natürlich nicht, aber...
Also kurz einfach geantwortet, alle Nährstoffe sind wichtig, also auch die Fette. Wir sprechen natürlich jetzt hier nicht so viel über die Fette, weil gerade wenn es ums Training geht oder direkt vor dem Training jetzt da vielleicht nicht primär an die Fette gedacht wird. Aber grundsätzlich natürlich wichtig auch für die Regeneration, für Entzündung oder Gegenentzündung und viele andere Funktionen. Auch für die Hormone ist es super wichtig, dass wir ausreichend Fette haben. Und auch hier gibt es essentielle Fettsäuren. Das bedeutet, der Körper kann sie selber nicht herstellen und wir sind darauf angewiesen, dass wir sie von außen zu uns nehmen. Also im Endeffekt.
Ja, da wäre das sowas wie Omega-3-Fettsäuren?
Ja, oder? Zum Beispiel, ja, genau. Also also jeder Nährstoff hat seine Berechtigung. Also deswegen kann man nicht sagen, das sind die wichtigsten Nährstoffe. Alle sind wichtig in bestimmten Mengen und beste Ernährung ist im Endeffekt, wenn ich gut versorgt bin. Punkt.
Also ich höre auf jeden Fall raus, und das Thema hatten wir ja genauso mit Andi, nämlich auch bei der Podcast-Folge, dass es sehr, 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 sehr individuell ist, von jeder Person abhängig ist. Zum Vor allen Dingen, wenn ich natürlich nochmal das Thema des Zykluses mit reinnehme, dass das noch komplexer wird. Und vor allen Dingen ist es ja nicht nur mit einem Gespräch getan und plötzlich hat man herausgefunden, es sind nur die Carbs, sondern es gibt dann nochmal Stressfaktoren, es gibt dann nochmal irgendwie, wie viel Training gibt es, was sind sonst außen, ja, Faktoren, die von außen einwirken. Was kann man, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hat, zu euch zur Sprechstunde zu gehen, was kann man machen als wirklich Otto-Normal-Trainer, Verbraucher, Person, die trainiert und die sich gerne informieren möchte? Also ich möchte herausfinden, was sind die Mikronährstoffe, die mir fehlen? Wie man sich gesund ernährt, das ist ja ein relativ großes Thema. Aber ich finde gerade dieses Thema der Mikronährstoffe, brauche ich diese 5 Tabletten am Morgen? Hilft da ein großes Blutbild? Geht man da zu seinem Hausarzt, wird weitergeleitet und lässt sich ein bisschen Blut abnehmen? Oder was ist wirklich die Herangehensweise, die ihr empfehlen würdet? Franzi vielleicht.
Also für die Mikronährstoffe, da kann man schon gezielt die Mikronährstoffe im Blut einmal bestimmen, um herauszufinden, gibt es einen Mangel oder nicht. Weil es macht auch für die meisten Mikronährstoffe nur dann Sinn, wenn es einen Mangel gibt, sie auch zu substituieren. Und ansonsten ist die Empfehlung von den Gesellschaften eigentlich wirklich, die Mikronährstoffe primär über die Ernährung zu decken. Also von daher macht es aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn.
Gibt es dann auch Mikronährstoffe, die der Körper eigentlich gar nicht aufnehmen kann so richtig? Weil es wird ja so viel propagiert, dass man sagt, hier ist Magnesium, hier ist dein B6, hier ist dein B12. Gibt es eigentlich welche, die werden so vermarktet, aber tatsächlich bringt das eigentlich rein gar nichts, die euch jetzt direkt einfallen?
Naja, es gibt so Produkte, die ja irgendwie 70, 80 Nährstoffe drin haben und die Hälfte hebt sich dann auf.
So AG1 zum Beispiel und diese ganzen Geschichten.
Weiß ich jetzt nicht, wie sie alle heißen, aber
ja.
Aber es ist schon ein bisschen schwierig, weil es die Frage überhaupt, und das ist auch ein ganz großes Thema, was viele vielleicht so ein bisschen leichtsinnig oder wo viele leichtsinnig rangehen, diese Nahrungsergänzungsmittel. Es ist ja wirklich nicht gut kontrolliert zum Teil, ja. Also du kannst ja woher die Zutaten kommen und wer stellt die her ich bin in so einem Kreis der Ernährungstherapeuten vom DOSB und da gibt's auch eben den Dr. Braun, der eben diese Kölner Liste für Athleten ins Leben gerufen hat und dort auch eben ja da schon viel gesehen hat und das war sehr, sehr spannend, was er uns alles erzählt hat, was sie alles gefunden haben. Also es war schon sehr erschreckend.
Einmal ganz kurz Kölner Liste, wenn du das mal erklären könntest für diejenigen, die nicht wissen, was das ist.
Genau, also die Kölner Liste ist sehr wichtig für Athleten, die dopingrelevant sind. Und zwar kannst du dein Nahrungsergänzungsmittel quasi da rein tippen und dann kannst du sehen, ob es auf dieser Liste draufsteht. Wenn es auf dieser Liste draufsteht, dann wurde das eben von einem sicheren Labor schon mal, zumindest eine Charge schon mal untersucht. Also das heißt, die Produkte wurden schon mal einmal angeguckt, ob da irgendwas dopingrelevant ist, also Medikamentenreste oder sonst was. Und das ist zum Beispiel für wirklich Leistungssportler sehr, sehr wichtig, weil ja, wenn da der Test positiv ist, dann ist es egal. Unwissen schützt da leider nicht. Ja? Dementsprechend kann man aber auch als Otto-Normalverbraucher da seine Produkte eingeben und zumindest gucken, okay, wurde das schon mal irgendwie untersucht oder wurde das schon mal irgendwie im Labor getestet? Und zumindest ist das Risiko etwas geringer, ne? Aber es ist ja trotzdem die wird ja nicht jedes Mal die ganze Firma auf den Kopf gestellt und jeder Riegel untersucht, aber zumindest kann man schon sagen, dass es schon mehr Sicherheit bringt, ja.
Jetzt hatte ich dich unterbrochen bei deiner Erläuterung, wie du auf Kölner Liste gekommen bist.
Was vielleicht auch Sinn macht, so ein bisschen zu gucken, ich versuche das immer mit so einem Eimer zu erklären, ja. Du hast Eimer zum Beispiel für Calcium, für Magnesium, für sonst was, ja. Und wenn der Eimer voll ist, dann kannst du noch mehr reinschütten. Wenn der Eimer voll ist, ist er voll, ja. Das heißt, damit passiert ja was. Zum Beispiel auch was immer gern gesagt wird, Vitamin C wird ja dann ausgeschieden. Ich so, ja, aber es geht ja trotzdem durch dein ganzes System, durch deine ganzen Blutgefäße. Weißt du, was dann passiert? Ja, klar wird es ausgeschieden, aber auch, viele vergessen, zu viel ist halt zu viel und mit der Gießkanne irgendwie zu gucken, ja, wird schon irgendwie passen und viel hilft viel, weiß man ja heutzutage schon, dass es nicht so ist, dass bei vielen Sachen eben nicht viel hilft viel, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil auch hier kann es zu Dysbalancen kommen, also zum Beispiel, wenn ich mir Elektrolytverschiebung kann auch zu Herzrhythmusstörung führen, ne? Solche Sachen oder...
Wie kann ich mir das vorstellen, Elektrolytverschiebung?
Na, sagen wir mal, ich würde sehr, sehr viel Magnesium, wobei der Körper reagiert dann schon mit Durchfall und allem Möglichen. Aber zum Beispiel, wenn ich viel Kalium oder ja, ist jetzt schwer, ein Beispiel zu finden. Oder Eisen. Mit Eisen kannst du dich ja auch überdosieren, ne? Das ist auch... es gibt bestimmte... Spurenelemente, bestimmte Vitamine, mit denen kann ich mich überdosieren.
Ich habe ja auch so eine Auswertung mehr oder weniger bekommen in diesem ganzen Zusammenhang. Was sind so die wichtigsten Marker für euch in der sportgynäkologischen Untersuchung von diesen ganzen Elementen, die ihr euch anguckt? Also ich weiß, Eisen haben wir auch schon gehört, das ist so ein großes Thema. Aber was würdet ihr sagen, wo guckt ihr immer so als erstes hin?
Genau, also neben so Mikronährstoffen, die so Mangel anzeigen können, gucken wir halt auch auf Sexualhormone, das Thema hatten wir ja schon. Es gibt auch die Schilddrüsenhormonachse, die beeinträchtigt sein kann, also dass es wirklich keine Erkrankung der Schilddrüse selber ist, sondern dass durch die Herunterregulation der Hormonachse auch die Schilddrüsenwerte im Defizit sind, also zu wenig Schilddrüsenhormon von der Schilddrüse gebildet wird, weil zu wenig Steuerhormon da ist. Und auch erhöhte Cholesterinwerte sind beschrieben. Also man denkt ja so, Cholesterin ist, wenn ich mich schlecht ernähre, aber tatsächlich kann auch LDL hoch sein, wenn man sich zu wenig ernährt.
Also als Reaktion vom Körper, dass es dann überproduziert wird.
Genau, da gibt es mehrere Mechanismen, unter anderem auch durch das Östrogendefizit, was sich dann negativ auf die Lipidzusammensetzung auswirkt.
Was haltet ihr von Intervallfasten? Wir gehen mal rein. Ich frage das jede Person, die fachlich ein bisschen drin ist. Ich finde es sauspannend. Und jetzt schieß los, Carina.
Also ich bin erstmal raus.
Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen, weil Intervallfasten, das zeigen ja Studien schon sehr eindrücklich, hat ganz positive Effekte. Also kann entzündungshemmend wirken durch mal eine Pause von Blutzuckerpeaks, kann auch eine Insulinsensitivität wieder besser werden. Und die Pause fürs Verdauungssystem gibt dem Körper ja auch so ein bisschen Zeit, aufzuräumen im Körper sozusagen. Also Autophagie ist da der Fachbegriff. Aber ich glaube, im Sport, das haben wir heute schon breit diskutiert, bringt das Intervallfasten einfach dann doch immer ein Risiko, dass man in der wenigen Zeit, die man dann hat zum Essen, sich eben nicht adäquat versorgt. Also dass man da die Zeit nicht genug nutzen kann, um wirklich die Energie, den Energiebedarf zu decken.
Also ich glaube, du musst auch immer gucken, was ist dein Grund, warum du Intervallfasten machen möchtest. Und Franzi hat schon wirklich viele positive Eigenschaften erwähnt. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, oft sehen wir, dass viele das machen, weil sie abnehmen wollen. Also eigentlich andere Gründe als das, was eigentlich Intervallfasten machen soll. Und dann führt das eben wirklich dazu, wenn du dann nur 8 Stunden hast, dann arbeitest du davon vielleicht 8 Stunden, vielleicht hast du eine Mittagspause und dann vielleicht schaffst du es abends noch was zu essen. Es wird schon ein bisschen schwierig, wenn du dann noch trainierst oder so. Also es ist einfach nicht so ganz alltagstauglich, muss man sagen. Ja, und natürlich kann man aber trotzdem sowas Ähnliches machen, indem ich vielleicht nicht so spät mehr esse. Und dann habe ich ja bis zum Morgen ja auch eine gewisse Zeit, die ich vielleicht faste. Und das kann ja auch schon helfen. Ja, aber ja, ich sehe es halt einfach problematisch, weil das hat ja Franzi schon gesagt, wir arbeiten eben mit Athleten, Athletinnen, die ja die meisten eigentlich ja unterversorgt sind und gar nicht so richtig Zeit haben zum Essen. Und wenn ich dann noch sage, nur bis zu dieser Uhrzeit, dann wird schon schlimm. Das wird schon schwierig, ja.
Das, kann ich das so zusammenfassen, ganz vorsichtig, dass es für jemanden, der oder die regelmäßig Sport treibt, tendenziell eher nichts ist?
Zumindest schwierig umzusetzen dann. Mhm.
Okay, finde ich sehr sympathisch, die Antwort. Also wir wären so durch mit unseren Fragen. Jetzt einmal die Richtung oder den Blick an euch gewandt. Haben wir hier so alles Wichtige besprochen? Glaubt ihr, wir sollten irgendwo noch richtig reingehen? Etwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr bei euren Sprechstunden ständig besprecht und gerne loswerden wolltet, weil uns ist es wichtig, dieses Thema mal ein bisschen greifbarer zu machen, weil doch online, Social Media, da sieht man eben die Bestzeiten und die Trainings, aber man sieht eben nicht die Verletzungen, man sieht nicht die Prävention und vor allen Dingen erst recht nicht diese Aufklärung, die wir halt machen wollen, mit ein bisschen Schmankerl. Und deswegen in eure Richtung, gibt es etwas, was wir vielleicht vergessen haben, was sehr relevant wäre, hier noch einmal zu droppen.
Ja, ich überlege gerade, ob man hier nochmal noch so eine wichtige Message reinpackt. Also für mich vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, bitte seid gut zu euch. Ihr habt nur eine Gesundheit und da ist eine Pace ja manchmal zweitrangig oder sollte es sein. Guckt, dass Essen kein Stressfaktor wird, weil das ist natürlich das Schlimmste, wenn dann nur noch, ach, ich muss jetzt essen. Aber es ist ein wichtiger Part und es ist, habt mehr Aufmerksamkeit dafür und nicht, ich kann gerade nicht oder ich habe eine Sitzung oder man plant gar keine Pause ein. Das kenne ich auch von vielen High-Performern, die nicht mal eine Pause sich gönnen. Und das sollte nicht passieren. Also Essen ist wichtig und die Gesundheit erst recht und dementsprechend ist das.
Das geht ja auch darum, den Sport langfristig dann auch gesund durchführen zu können. Ja. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Symptome genannt, die man vielleicht in erster Linie gar nicht so mit der Energieversorgung in Verbindung bringt. Und wenn wir schon ein paar Menschen erreicht haben, die da ein bisschen was mitgenommen haben, dann haben wir ganz viel erreicht. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn einem kleine Veränderungen auffallen, sei es nur die Infektanfälligkeit, mit der es vielleicht startet, dass man sofort sich hinterfragt und überlegt, habe ich denn eigentlich vielleicht Training gesteigert, habe ich die Ernährung angepasst? Und je früher man sich dann auch an Spezialistinnen wendet, desto leichter fällt es dann auch, die nötigen Anpassungen schnell umzusetzen und was zu verändern. Also da können wir auch vielleicht gerne noch die E-Mail-Adresse dalassen, sportgynäkologie@charité.de. Wenn es Bedarfe gibt, dann erreicht ihr uns da gerne per Mail.
Perfekt, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. Darf ich mich da auch als Mann an euch wenden oder gibt es welche Anlaufstelle? Ist es da?
Also bei mir schon, ja.
Bei mir auch. Ich mache eine Ausnahme.
Ja, aber das wäre natürlich meine Frage gewesen, abschließend, wie kann man sich an euch wenden? Und Sportgynäkologie natürlich für die Frauen. Wenn man jetzt Fragen zur Ernährung hat als Mann, dann direkt an dich, Carina, oder?
Ja, genau. Also ich betreue ja relativ viele Männer auch im Nachwuchsbereich, also dementsprechend für mich ist es eigentlich wirklich egal, wer vor mir sitzt und Hilfe braucht. Das geht entweder über die Sportmedizin, ich bin aber auch auf selbstständiger Basis tätig und kann man natürlich auch da auch erreichen.
Ist es dann Instagram, wie man dich am besten erreicht? Also du hast einen Account, Carmana_Move. Schreibt man dir da einfach eine Nachricht oder?
Genau, man kann mir natürlich da eine Nachricht schreiben. Ich habe aber auch eine Webseite, also dementsprechend auch carmanamove.de. Da kann man mir natürlich auch schreiben, wenn man Fragen hat beziehungsweise eine Ernährungsberatung möchte. Dadurch, dass ich in der Charité eben nur eine begrenzte Zeit habe, ist es manchmal dann ein bisschen schwierig mit den Terminen. Aber wenn jemand gerne möchte oder auch die finanziellen Mittel hat, dann kann er natürlich auch gerne sich privat bei mir oder ist ja nicht, ja doch, selbstständiger Basis. Weiß nicht, wie man das ausdrückt.
Selbstzahler wahrscheinlich.
Ja, Selbstzahler, genau.
Aber sau spannendes Thema, sau wichtig mittlerweile, wie viel Geld für Carbon-Schuhe von Zara ausgegeben werden oder von irgendwelchen sonstigen Anbietern. Oder man haut sich da die Pillen morgens rein, da kann man auch ganz gerne mal zu einer Sprechstunde von dir gehen. Also ihr findet auf jeden Fall alles, was wir gerade genannt haben und sowieso alles zum Nachlesen unten in den Shownotes. Ansonsten schreibt uns gerne, was auch immer euch einfällt zu diesem Thema, weil es doch sehr, sehr spannend ist, was man noch besprechen kann. Und Leo, ein letztes Wort.
Ich würde sagen, wir schreiben auch nochmal den Rabattcode für die Energy Gums rein. Kraft15, haben wir nicht gesagt. Du hast mich unterbrochen vorhin.
Nee, du hast mich unterbrochen, als ich ihn gerade nennen wollte. Für die Liquid Gels von Dextor Energy. Tausend Dank für die ganzen Produkte. Wir snacken die Energy Gums auf jeden Fall immer wieder fleißig durch diesen Sommer, das sportlicher Sommer, den wir beide vor uns haben. Und in diesem Sinne, tausend Dank, wirklich, dass ihr heute beide am Start wart. Tausend Dank für diese ganzen Infos. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Vielen wirklich Dank, unterhaltsam. Nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam. Und hoffentlich sieht man sich nur im privaten Kontext wieder.
Also gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte nicht mehr in der Sprechstunde, nur noch zu meinem Kontrolltermin in ein paar Monaten. Und dann möchte ich sagen, dass alles gut ist.
So machen wir das, ja.
Alles klar. Danke sehr. Ciao, ciao.